wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und wir machen weiter im Johannesevangelium mit der Predigtserie. Und da wir heute Abendmahl haben, kommt heute der zweite Teil vom Johannes 6. Ich hatte das letzte Mal im Juni, also am 9. Juni, gepredigt, hinführend zum Abendmahl über die Speisung der 5000. Und ich mache da heute weiter. Ich hatte damals gepredigt bis Vers 48 und jetzt nehme ich Vers 48 wieder auf. Das passt gut, weil dort sagt der Herr Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Das Ganze war ja geschehen, die Predigt in Kapernaum, nachdem man einen Tag vorher die Speisung der 5000 durchgeführt hatte. Und da waren 5000 Männer, also nur die Männer wurden gezählt. Und wir wissen aus den vier Evangelien, dass auch Frauen und Kinder da waren. Wir wissen aber nicht, wie viele. Und das kann man jetzt sich überlegen. Wenn viele Frauen mobil waren und viele Kinder, dann waren es 5000 plus 1000, 2000, 3000. Wenn weniger, dann halt weniger. Manchmal hat Jesus vor 10.000 und mehr Leuten gepredigt. Da gibt es eine Bemerkung im Lukas-Evangelium. Es war eine große Menge. Und das Entscheidende, was dann passierte, war, dass die Leute so beeindruckt waren von dem Wunder, dass sie sagten, den machen wir zum König. Und dass diese Idee lief wie ein Lauffeuer durch die Menschenmenge. Und Jesus hat dann diese Predigt gehalten, um die Bremse zu treten. Weil wenn sie ihn mit Gewalt zum König gemacht hätten, auch gegen seinen Willen sozusagen, dann hätte es Bürgerkrieg gegeben. Und Jesus hat deswegen Jünger weggeschickt im Schiff über den See, hat die Volksmenge entlassen und dann diese Rede gehalten, nachdem er stundenlang gebetet hat auf dem Berg. Er hat sich zurückgezogen und dann ist er auf dem Wasser zu den Jüngern gekommen, die einfach nicht vorwärts kamen mit ihm im Schiff. Und dann, als er drin war im Schiff, kamen sie schnell vorwärts, sie landeten auf der anderen Seite. Und dann suchen die Leute ihn überall, weil er verschwunden ist. Und wussten genau, der hatte keine Möglichkeit, wegzukommen. Und deswegen fragten sie ihn, wie bist du hergekommen? Und dann beginnt er seine Antwort mit dieser Predigt. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter aßen in der Wüste das Manna und starben. Dieser ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, auf das jemand von ihm esse und infolgedessen nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, dann wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot aber, welches ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Darum stritten untereinander die Juden heftig mit den Worten: Wie kann dieser uns sein eigenes Fleisch zu essen geben? Daraufhin sagte Jesus ihnen: Amen, Amen, ich versichere euch, wenn ihr nicht esset das Fleisch des Menschensohnes und trinket sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer sich von meinem Fleisch ernährt und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Ich habe das überschrieben mit: Das Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. An für sich eine riesengute Nachricht, großes Evangelium. Aber das haben die Leute nicht verkraftet und die Wortwahl war für sie zu sozusagen unannehmbar. Und deswegen gibt es hier jetzt sozusagen eine Reaktion. Diese Sachen hier habe ich noch von Vers 27 bis 48. Ich lese das gerade mal, dass wir uns erinnern, was da stand. Als sie kamen und fragten, wie bist du hergekommen, hat Jesus gleich inhaltlich geantwortet. Er hat ihnen nicht gesagt, wie er hergekommen ist. Er hatte kein Interesse davon zu reden, dass er auf dem Wasser gegangen ist. Sondern er hat ihnen gesagt, arbeitet für die ins ewige Leben hineinbleibende Speise. Er hat ja dort gesagt, wörtlich, dort in Vers 27, und das gibt der Rede sozusagen die Richtung: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 26, 27, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Und das war das Problem bei all den Wundern Jesu. Das war eine große Hilfe, die Speisung der 5000, aber es war ein Wunder für einen Tag. Und das ist nicht die normale Art und Weise, wie Gott jahrzehntelang einen Menschen ernährt. Er muss arbeiten, der Bauer muss sehen, es muss Ernte eingebracht werden. Und Jesus sagt ihnen, das ist vergängliche Speise. Was ich euch gegeben habe, ist vergängliche Speise. Ich gebe euch den Rat, kümmert euch um die Speise, wenn ihr davon esst, die unvergänglich ist. Und das heißt, jetzt kommt ein größeres Thema. Die Speisung der 5000 ist ein tolles Wunder, aber es ist ein Wunder, das als Gottes Zeichen hinweist auf etwas viel, viel, viel Größeres. Und das ist halt das, was in dieser Rede kommt. Und er sagt, um die Speise müsst ihr euch kümmern. Arbeitet für die ins ewige Leben hineinbleibende Speise. Also wie er nachher sagt, ich bringe das Brot des Lebens. Wenn ihr dieses Brot esst, habt ihr das ewige Leben und ihr selber bleibt ewig. Gottes aufgetragene Arbeit ist, dass ihr an Jesus glaubt. Und er macht ihnen deutlich, Gott will, dass ihr das tut. Euer Job, eure Arbeit, euer Lebenszweck ist, glaubt an mich. Glaubt an den, den Gott gesandt hat, das ist ja an ihn. Und deswegen hat man, ich bin das ewige Leben spendende Brot in Vers 35, wo der Kernvers ist von dieser Predigt. Und dann führt er das weiter aus. Er sagt, als er das gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens in Vers 35, da sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Also sozusagen, das ist der Weg zum ewigen Leben für diese Speise, die bleibt ins ewige Leben. Ich bin das ewige Leben spendende Brot. Und jetzt gibt es die 5000, wir werden das sehen in der Rede, wenn wir jetzt auch weiter gucken, die ärgern sich so sehr über diese Predigt, dass sie in Scharen abwandern. Und ich habe das ja letztes Mal gesagt, stellt euch vor, ihr habt eine Kirche, die hat 5000 plus Mitglieder. Und der Pastor hält eine Predigt. Und die Leute ärgern sich über die eine Predigt so, dass in den nächsten Sonntagen praktisch das reduziert wird auf 50. Was würdet ihr über die Predigt halten, von der Predigt halten? Was würde der Kassierer sagen, ja? Der würde sagen, Pastor, du hast doch eine ganz tolle Predigt gehalten, ja? Den würde man feiern. Und man merkt aber, Jesus wollte nicht Brotkönig werden. Ihm war das, die Sendung des Vaters so wichtig, in dieser Predigt praktisch, so anstößig die Predigt war und so scheinbar katastrophal der Effekt war. Nehmen wir nur mal an, sie ist wahr. Angenommen, das, was er in Kapernaum gepredigt hat, ist wahr. Und wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, hat die Tür schon aufgestoßen und ist Bürger des Himmelreiches und hat das ewige Leben. Angenommen, das stimmt. Dann ändert sich alles. Und das Problem ist, dass die Leute, die den Anstoß nehmen, sie haben diesen irdischen König im Kopf und sie haben die irdische Speise im Kopf. Und das ist alles, worum es ihnen geht. Und so sind auch manche Leute, die irdischen Wunder wollen. Die wollen immer wieder, dass Gott die Wunder immer weiter tut. Wieder eine Speisung der 5000 und wieder einen Blinden heilen und wieder einen Lahmen gehen machen. Gott kann das. Und gerade im Missionskontext macht er das mitunter, damit die Menschen in den verschiedenen Gegenden der Welt erkennen, es gibt einen allmächtigen Gott, der sowas tun kann. Ich habe das selber gehört, Zeugnisse von Pakistanis. Wisst, ich war in Pakistan 18 Jahre, wo vereinzelt Wunder geschehen sind. Und die natürlich waren die davon angesprochen, die Hindus in Südpakistan. Da gab es Erweckung und in Marwari, da sind Dinge geschehen, wo einfach Leute Hausbesuche gemacht haben und für Kranke gebetet haben. Die sind gesund geworden, die haben gemerkt, okay, im Namen Jesu passiert mehr als im Namen unserer hinduistischen Götzen. Da haben sich Leute bekehrt. Gott kann das tun. Aber das ist sozusagen, ja, Gott kann diese Zeichen tun, aber die Zeichen dürfen nicht wichtiger sein als die Botschaft, die mit den Zeichen verbunden ist. Und das ist hier, was er dann sagt mit dem Brot. Wer kriegt jetzt dieses Brot? Wer erlegt dieses ewige Leben spendende Brot? Und dann hat er erklärt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Vater will, dass ich vom Gegebenen nichts verliere, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Nur wen der Vater zieht, kann zu uns kommen. Jeder, der vom Vater hört und lernt, kommt zu Jesus. Das hatten wir das letzte Mal, jetzt nur zur Wiederholung. Dieses Geheimnis, was das bedeutet, dieses Brot des Lebens zu essen und sein Blut zu trinken, was das bedeutet zur Vergebung der Sünden mit dem Blut und zum ewigen Leben mit dem Leib Christi, das verstehen halt nicht alle. Und das wusste er. Und er wollte die Bremse treten. Ich glaube, er hat ganz bewusst provoziert formuliert, weil er wollte keinen Bürgerkrieg. Er wollte nicht mit Gewalt zum König gemacht werden. Er wollte keinen Bürgerkrieg, der von Galiläa ausgeht bis nach Jerusalem und dann auch zum Krieg mit Rom führen würde. Das war nicht sein Weg. Sein Weg war eben, ich bin das Brot des Lebens. Wie bin ich's? Indem ich mein Leben lasse. Und das ist ja der Tod am Kreuz für die Sühnung der Sünden der Welt. Und dann gibt es praktisch den gedeckten Tisch, wie auch heute. Dass Menschen, die begreifen, was es bedeutet, Abendmahl zu feiern, freiwillig und gerne den Leib Jesu in sich aufnehmen und die Segnung des Blutes Christi in sich aufnehmen, indem sie die Symbole zu sich nehmen und wissen, was wir im Abendmahl auch nachher hören werden, dies ist mein Leib für euch. Und die, wenn sie den Wein trinken oder den Traubensaft trinken in der Feier des heiligen Abendmahls, die wissen, das Blut Christi ist am Kreuz für mich geflossen. Ich war damals nicht dabei. Aber Gott hat mir den Tisch gedeckt und bietet mir die Segnung dieses Blutes jetzt an. Und ich erlebe, wie das Blut Christi auch mich reinigt von allen Sünden. Und ich stehe vor Gott, schneeweiß bekleidet. Ohne irgendeine Sünde, ohne dass der Teufel mich in irgendeiner Form anklagen kann, weil Christus mich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben auch für mich gelassen hat. Das Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das haben wir jetzt in unserem Text gelesen. Wer sich von meinem Fleisch und Blut ernährt, lebt ewig. Gehen wir mal zurück in diesen Vers 51. Das ist ja der Vers, der jetzt so den großen Ärger auslöst. Hier sagt er nur noch mal, ich bin das Brot des Lebens von Vers 35. Da wiederholt das praktisch. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, dann wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot aber, welches ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und jetzt kommt der Streit. Jetzt geht der Ärger los. Und es ist für mich, stellt euch nur mal kurz vor, Jesus hätte nicht diese Predigt gehalten. Und er hätte sich krönen lassen von diesen 5000 Galiläern, die noch andere paar tausend Galiläer dazugerufen hätten. Und hätte es einen Krieg gegeben, nicht 66 bis 73 gegen Rom, sondern eben dann. Was hätte uns das gebracht? Nichts. Ihr merkt, diese paar Stunden im Gebet auf dem Berg, die haben eine Predigt produziert, die war skandalös. Das Wort Skandalon wird öfters gebraucht. Das ist ein griechisches Wort. Skandalon ist Anstoß. Und wenn in der Bibel steht Anstoß nehmen, dann ist genau das Wort oft da gewesen. Und Jesus hat Anstoß gegeben durch verschiedene Dinge. Durch seine Heilung am Sabbat und andere Dinge. Aber auch durch diese Predigt. Diese Predigt hat jetzt nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten aufgelegt. Diese Predigt hat die normalen Gläubigen von Galiläa aufgeregt. Die aber sich ein eigenes Bild gemacht haben von dem, was der Messias sein soll. Und der sollte halt anders sein. Der sollte nicht so sein. Aber hier steht, darum stritten untereinander Juden heftig mit den Worten, wie kann dieser uns sein eigenes Fleisch zu essen geben? Und dann haut Jesus sozusagen noch einen hinterher drauf. Hätte er sagen können, oh schade, Entschuldigung, ich habe mich verkehrt ausgedrückt, missverständlich oder so. Er wird noch sozusagen, es wird noch stärker. Er sagt daraufhin, Amen, Amen, ich versichere euch, wenn ihr nicht esset das Fleisch des Menschensohnes und trinket sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer sich von meinem Fleisch ernährt und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Johannes setzt als letzter der vier kanonischen Evangelien hier, wie so oft, Matthäus, Markus und Lukas voraus. Das heißt, die Abendmahlsworte zitiert er nirgendwo, aber die muss man dazu lesen. Er denkt hier tatsächlich an die Segnungen des Kreuzes von Golgatha und die sind uns zugänglich in der Taufe und im Abendmahl, in den zwei Sakramenten, die wir als Protestanten feiern. Die Taufe bedeutet ja, dass jemand annimmt, dass Jesus für mich gestorben ist und ich praktisch, indem ich an ihn glaube, bin ich mit ihm gekreuzigt und ich werde mit ihm begraben. Und wenn man aus dem Taufwasser rauskommt, ich stehe mit ihm auf zum ewigen Leben. Das ist ja die Taufe, die stellt symbolisch das dar, was nur Gott tun kann, indem er uns tauft mit dem Heiligen Geist. Und bei der Taufe mit dem Heiligen Geist werden wir verlinkt. Wir werden wie Paulus einmal sagt, eingepfropft in einen anderen Baum. Und wir haben Teil an der Geschichte Jesu. Jesu ist gestorben, er ist gekreuzigt worden, ich bin mitgekreuzigt. Jesus ist gestorben, ich bin mitgestorben. Er wurde begraben, ich bin mitgegraben. Er ist auferstanden, ich bin mitauferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren. Oh Wunder, ich bin Epheser 2 mit ihm in den Himmel aufgefahren. Er hat sich zu Rechten Gottes hingesetzt und herrschte über Himmel und Erde. Die Gemeinde, seine Kirche als seine Frau herrscht mit ihm über Himmel und Erde, als die Königin. Was ist das für ein Segen? Und das wird in der Taufe dargestellt, in dieser Einheit mit Christus. Dass wer dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. Und steht dann auch so am Anfang des christlichen Lebens, so im Neuen Testament, die haben das Evangelium gehört und wie viele es annahmen, ließen sich taufen. Und dann hat man das aber auch im Abendmahl, damit wir es nicht vergessen. Wie leicht vergisst man viele Dinge. Man ist vor 20, 30 Jahren getauft worden, hat das vielleicht nicht so immer vor Augen. Ja. Aber das Abendmahl bedeutet, dass wir immer und immer wieder, je nach Rhythmus, den man pflegt, wir haben es einmal im Monat, dass man diesen Tisch anguckt und den Gedenkentisch und sich erinnert, was hat mich zu Gott gebracht? Was hat mich gereinigt von allen meinen Sünden? Und das ist das, was er hier sagt. Das ist ja pures Evangelium, aber für ihre Ohren war das Kannibalismus. Und die Idee, das ist doch verrückt, der Mann ist durchgeknallt, das kann man nicht verstehen. Und die sind tatsächlich zu Tausenden von ihm abgewandert. Darauf reagiert Jesus jetzt in Vers 56 folgende: Der Geist macht lebendig, meine Worte sind Geist. Wir lesen das. Wer sich von meinem Fleisch ernährt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so auch wer sich von mir ernährt, der wird auch leben um meinetwillen. Dieser ist das Brot, der aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer sich von diesem Brot ernährt, der wird leben in Ewigkeit. All dieses sagte er in der Synagoge bei seinem Lehren in Kapernaum. Viele nun, als sie das hörten von seinen Schülern, sprachen: Schwer ist diese Rede, wer kann sie verstehen? Als Jesus aber in sich selbst merkte, dass seine Schüler darüber murrten, sprach er zu ihnen: Das stößt euch ab? Wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn dorthin aufsteigen, wo er zuvor war. Der Geist ist der Lebendigmacher. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das ist hier wieder eines dieser berühmten johannäischen Missverständnisse. Nur mal, dass das ein Motiv ist, nur mal kurz einen Rückblick. Erinnert euch an Kapitel 3 Nikodemus. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Was denkt er? Überlegt, wie kann ich als greiser Mann zurück in meine Mutter gehen? Vielleicht ist die ja schon verstorben, wenn er so alt ist. Und sozusagen, er versteht es irdisch miss. Jesus meinte aber die Geburt von oben. Nicht von irdischem Wasser und Geist, sondern von himmlischem Wasser und Geist. Kapitel 4, die Frau im Jakobsbrunnen. Wer von dem Wasser trinkt, dem will wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des lebendigen Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Dasselbe Thema wie hier. Und sie denkt es aber auch, sie denkt es irdisch. Oh, das ist gut, gib mir bitte dieses Wasser, dann muss ich nicht mehr herkommen, um zu schöpfen und spar mir die viele Arbeit mit dem Krug von vielleicht 10 Litern jeden Tag hier, um das Wasser fürs Haus zu holen. Und das ist als Motiv, das kommt immer wieder. Sozusagen, Jesus riskiert durch diese Wortwahl, dass viele abwandern, aber er sagt nichts Verkehrtes, was er sagt, ist wahr. Und jetzt, wenn wir das hören, ja, stellt euch das mal vor. Wer sich von meinem Fleisch ernährt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie viele Christen wünschen sich, ich möchte gern bei Jesus bleiben? Ist doch so, ne? Jeder, der Jesus liebt, sagt, oh Gott, hilf mir, ich möchte das Ziel erreichen, hilf mir, dass ich immer mit dir gehe und dass ich das Ziel erreiche. Und hier merkt man, das ist der Weg. Ein Weg, ein Teil, eine Hilfe, ein Gnadenmittel. Die Sakramente nennt man auch Gnadenmittel. Das Abendmahl ist ein Weg, dass ich immer und immer wieder ausgerichtet werde aufs Zentrum meines Glaubens. Das ist nicht einfach nur, ich nehme ein bisschen Brot, ein bisschen Wein und das war's und ich habe mich erinnert. Nein, hier wird ein Segen ausgeschüttet. Das ist eine reale Erfahrung. Es ist tatsächlich aus dem Himmel kommende geistliche Nahrung. Und vermittelt wird das durch den Geist Christi, durch den Geist Gottes. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so auch wer sich von mir ernährt, der wird auch leben um meinetwillen. Dieser ist das Brot, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer sich von diesem Brot ernährt, der wird leben in Ewigkeit. Der Geist ist der Lebendigmacher, das Fleisch ist nichts Nütze, die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Hier merkt man also auch, Gott benutzt das Brot und Gott benutzt den Wein oder den Traubensaft, Gott benutzt das Abendmahl. Aber die Kraft, das Lebendigmachende, kommt von oben. Und es ist das Wort. In der Dogmatik hat man das dann gesagt, Verbum visibile, das sichtbare Wort. Das Brot und das Wein ist praktisch mit dem Wort Gottes verbunden, ein sichtbares, wirkendes Wort. Das gilt fürs Abendmahl, es gilt ähnlich für die Taufe. Ohne das Wort Gottes und das Handeln Gottes in der unsichtbaren Welt hätte weder die Taufe die Wirkung, die sie hat, noch hätte das Abendmahl die Wirkung. Aber Gott sei Dank, Gott verbindet sein Wort damit. Und wer das im Glauben annimmt, jetzt auch beim Abendmahl, du darfst wirklich sagen, wenn der Herr zu dir sagt, dies ist mein Leib, was kannst du sagen? Danke. Das ist real. Und wenn er sagt, dies ist mein Blut oder dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, ja, dann kannst du sagen, danke, dass vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Danke, meine Sünden sind vergeben durch das Blut Jesu Christi. Ich bin reingewaschen von allen Sünden. Natürlich soll man sich auch entsprechend vorbereiten aufs Abendmahl. Es wäre natürlich nicht passend, wenn ich einfach weiter sündige und allen möglichen Leuten Übles antue und dann denke, ich trete an diesen Tisch und alles wird abgewaschen. Das wäre ja ein Schlag ins Gesicht Jesu. Jesus sagt, liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir sollen seine Liebe nachahmen. Deswegen wäre das unwürdig, wenn man das missbrauchen würde für so einen verkehrten Gedanken. Der Geist ist der Lebendigmacher, das Fleisch ist nichts Nütze, die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also kann ich hier jetzt noch hinzufügen, hier unten, das erklärt Jesus in dem Text, den wir jetzt hatten. Das Brot ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wer sich von meinem Fleisch und Blut ernährt, lebt ewig. Wer sich von meinem Fleisch und Blut ernährt, bleibt in mir. Der Geist macht lebendig. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Also durch das Wort Christi bekommt das alles diese große Kraft. Die Gemeinde ist ja wieder, jeder ist wiedergeboren durch den Samen des Wortes Gottes, 1. Petrus Kapitel 1. Und als Baby geboren ernährt er sich von der Milch des Wortes Gottes, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 folgende. Und wenn er dann auch erwachsen wird, ernährt er sich immer noch von Christus. Er ernährt sich von den Segnungen Christi, von seinem Fleisch und von seinem Blut. Er bleibt in ihm dadurch. Jetzt geht's weiter, die letzten Verse in unserem Text. Aber es gibt einige unter euch, welche nicht glauben, sagte Jesus. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche die sind, die nicht glauben, und wer es ist, der ihn in Feindeshand ausliefern würde. Auch sagte er noch, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Aufgrund dieses Geschehens wandten viele von seinen Schülern ihm den Rücken zu und gingen nicht mehr mit ihm umher. Infolgedessen fragte Jesus die 12, möchtet ihr vielleicht auch weggehen? Das muss man sich mal vorstellen, ja? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir weggehen? Worte ewigen Lebens hast du. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 auserwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Dieser würde ihn später ausliefern, einer von den 12. Bleiben wir mal hier stehen. Möchtet ihr vielleicht auch weggehen? Stellen wir uns jetzt auch mal kurz vor, die 12 gehen weg. Was wäre dann? dann wären wir heute auch nicht hier. Dann hätten wir kein Matthäus-Evangelium, wir hätten kein Johannes-Evangelium, wir wüssten gar nichts von dem Ganzen. Aber Gott sei Dank, Matthäus ist nicht weggegangen, Johannes ist nicht weggegangen und Petrus ist auch nicht weggegangen. Es ist interessant, dass von den 12 am Ende nur einer praktisch wegfällt. Jesus betet später in Kapitel 17, dass Gott sie bewahrt, aber er betet nicht für den Sohn des Verderbens, wo er weiß, er kannte seine Schrift, der mein Brot isst, der sich von meinem Brot ernährt, der tritt mich mit Füßen oder hat die Verse gegen mich erhoben. Er kannte dieses Psalmwort und als er in der Nacht des Gebets, das war wieder mal eine dieser Nächte des Gebets, wo er die 12 am Morgen erwählt hat, als er sich von Gott die Namen geben ließ, war der Name dabei. Und er wusste auch von Anfang an, das ist ein falscher 50er oder wie hier noch schlimmer gesagt wird, das ist ein Satan, ein Teufel. Stellt euch vor, er wusste schon von Anfang an, wie er enden würde und er wusste, dass einer der 12, den musste er sozusagen so platzieren, dass dieser in der Lage war, ihn in die Hände der Feinde auszuliefern, damit er am Kreuz sterben würde für die Sünde der Welt. Das sind Dinge, die sprengen den Rahmen. Aber wir dürfen ruhig uns vorstellen, dass es für Jesus auch schlimm war als Mensch. Das war einer seiner engsten Vertrauten. Das waren 12 Leute, das war Familie. Der hat alle Wunder miterlebt. Die wurden ja zu zweit und zweit geschickt. Der Judas Ischariot hat erlebt, wie Kranke geheilt wurden im Namen Jesu. Er hat erlebt, wie Dämonen ausgefahren sind im Namen Jesu. Der hat ja alles miterlebt. Der hat die Bergpredigt miterlebt. Der hat all die Wunder miterlebt. Aber er liebte das Geld mehr als Jesus. Und er hat am Ende ihn für 30 Silberlinge in den Tod verkauft. Es geht also auch. Und deswegen ist es umso bewegender. Jesus stellt sich vor diese 12 und sagt, wollt ihr auch weggehen? Die hätten gehen können. Und das ist ein Punkt, den man praktisch auch berücksichtigen muss bei dieser Liste. Wenn man sich das anguckt, hat man diese Liste hier. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Das bedeutet nicht, dass Gott Leute sozusagen rettet gegen ihren Willen. Gottes Gnade bewirkt, dass ich anfange, Gott so zu lieben, dass ich nicht ohne ihn leben kann und will. Es ist keine Vergewaltigung des Willens bei den Erlösten, sondern Gott tut so viel Gutes in deinem Leben. Er macht so viel, dass du so stark erkennst, dass praktisch, wie er dich liebt, sodass du wirklich wie das Verhältnis zwischen einem Liebenden und einem Geliebten, einem Ehepaar, man will nicht mehr ohne einander leben. Und das ist ja im Großen, die Gemeinde ist ja genau das. Er ist der Bräutigam, sie ist die Braut. Und man will mit ihm durch dick und dünn gehen. Und das ist ein Teil auch von diesem Thema Abendmahl. Der bleibt in mir und ich in ihm. Du erkennst immer und immer wieder, wie gut er zu dir ist. Und du brauchst ihn. Du möchtest gar nicht ohne ihn leben. Und das sagt dann Petrus ja auch als Antwort, ja. Herr, zu wem sollten wir weggehen? Worte ewigen Lebens hast du. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das ist also ganz großartig. Man hat hier, eine Sache kommt jetzt hier hinzu, wem es vom Vater gegeben ist, der kommt zu Jesus. Jesus hat das hier in Vers 65, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm nicht vom Vater gegeben. Es ist also ein großes Geheimnis. Jesus wusste sowohl die Leute, die von Anfang an wusste er, dass die bleiben würden, und er wusste aber auch über Judas und alle anderen, die dann nur temporär glaubten, dass sie wieder gehen würden. Und er hat die Größe als Gott. Das ist für mich interessant, dass in Kapitel 8 sagt er, wer Sünde tut, der ist Sklave der Sünde. Aufgrund dieses Verses glaube ich nicht an freien Willen des gefallenen Menschen. Versklavung ist kein freier Wille. Seitdem Adam und Eva gesündigt haben, sind die Menschen auf der Seite der Verlorenheit geboren. Aber wenn Gott das Evangelium schickt und wenn er den Tag des Heils für einen Menschen schickt, wirkt die Gnade so in ihm, dass er sich freiwillig bekehren kann. Praktisch, es gibt einen Tag des Heils, wo dann gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Das ist nicht immer. Das sind Zeiten, wo Gott einen Menschen heimsucht, einen Sünder, der ohne diese Gnade könnte der sich gar nicht bekehren. Aber Gott lässt ihm praktisch zu dem Tag seine eigene Bekehrung. Es ist sein Wille. Und nur weil Gott an ihm wirkt und ihm die Augen öffnet und ihm den Tisch deckt und ihm sagt, kommt, es ist alles bereit, ich liebe dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die einen glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr habe ich dich geliebt. Komm, nimm das an. Und wenn du es annimmst, was kriegst du dann? Ewiges Leben. Das ist der Tisch, den ich für dich gedeckt habe. Das ist mein Leib, mein Fleisch für das Leben der Welt. Das heißt für alle. Und das ist mein Blut. Das ist, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Nimm es an. Und das ist auch meine Einladung als Prediger. Ich habe das Buch des Lebens nicht gelesen. Das macht die Sache für mich einfach, in Anführungsstrichen. Ich predige so, ich habe keine Ahnung, sozusagen, wer da sitzt und wer da steht. Aber ich kann dir sagen, komm zu Jesus. Nimm es an. Und wenn du es annimmst, was hast du dann? Ewiges Leben. Wenn du dieses Brot isst und wenn du diesen Wein trinkst, öffnet Gott die Tür zum ewigen Leben. Und du wirst erleben, wie dein Innerstes verwandelt wird, wie du wiedergeboren wirst und wie du dann wirklich sagst, ich will bei ihm bleiben. Ja, Herr, hilf mir, dass ich bei dir bleibe. Ich möchte das Ziel erreichen. Ich möchte die Ewigkeit mit dir feiern. Amen.